Ich bin ein ziemlich großer Fan von Superhelden aller Art. Insgesamt mag ich sowieso allgemein spannende Serien und so weiter. Aber ich glaube, in den letzten Jahren habe ich so ziemlich jeden Superheldenfilm gesehen, den es so gab. Und da war tatsächlich einiges los. Also in den letzten 15 Jahren, was da über die Leinwand lief, ist wirklich unglaublich. So in den letzten paar, ein, zwei, drei Jahren kann man sagen, schwächelt das sogenannte Superheldenkino, das Genre. Und so richtig schaffen es die ganzen Filme nicht mehr, die Massen zu begeistern. Vielleicht hat sich das ein bisschen auserzählt. Vielleicht wird es langsam zu kompliziert, wenn man bedenkt, was man alles gesehen haben muss, um da mitreden zu können. Ich glaube, diese Marvel-Filme, die ja alle in einem Universum spielen, wo der eine mit dem anderen irgendwie zu tun hat, da gibt es inzwischen über 20 Filme. Meine Frau überblickt das schon gar nicht mehr und ich ehrlich gesagt an manchen Stellen auch nicht mehr. Da kommt dann irgend so ein Charakter rein und denkt, den müsste man doch irgendwo kennen und dann war der in irgendeinem anderen Film schon mal und so weiter. Im Moment, ich bringe Sie mal alle auf den Stand, was diese Superheldenfilme angeht, gibt es Paralleluniversen, unendliche Möglichkeiten, in denen unendliche Sachen passieren und so weiter. Alles ist möglich und gleichzeitig fällt das Ganze wie ein Kartenhaus zusammen, weil es immer weniger Menschen interessiert. Es ist irgendwie viel einfacher, einen Film zu machen, der für sich alleine steht. So ein klassischer Batman-Film. Ne? Junger Milliardär verliert seine Eltern früh, wird gewalttätig, findet in dieser Batman-Figur ein Ventil und Ende. Gibt bestimmt 15 Batman-Filme, die genau diese Geschichte erzählen. Immer ein bisschen anders, immer spannend, aber wie es dann weitergeht, ah, da wird es kompliziert, das wird dann einfach nicht erzählt. Den großen Filmstudios, Disney, Warner und so weiter, denen ist das aufgefallen. Es ist alles viel zu kompliziert mit diesen großen Universen. Und jetzt kommen sie alle, einer nach dem anderen, auf die Idee, wir machen einen Neustart. Vielleicht ist das auch sinnvoll. All die ganzen Probleme, das, was in dem Film nicht so gut passiert, passt, das packen wir mal beiseite und wir fangen wieder bei Null an. Das, was gut ist, behalten wir allerdings. So, die Kinozuschauer in den nächsten Jahren werden sehen, ob das funktioniert. Aber ich kann diesen Wunsch verstehen, dass man das mal zurücksetzt, weil einfach das alles viel zu kompliziert geworden ist. Und was im Kino vielleicht funktionieren mag, wir werden es erleben die nächsten Jahre, das ist im echten Leben leider noch sehr, sehr viel schwieriger. Ich kenne da nämlich auch dieses Gefühl, diesen Wunsch, einmal alles auf Null zurückzusetzen. Dieses Gefühl, dass die ganze Welt irgendwie verfahren ist. Sei es jetzt der Nahostkonflikt, sei es die Klimakrise, das politische System, das wirtschaftliche System, in dem wir leben, in dem die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht, aber keiner weiß so richtig, was man machen soll. Keiner hat eine perfekte Lösung, eine Lösung, die wirklich gerecht wäre. Eine Lösung, die niemanden verletzt. Eine Lösung, die man nicht mit Gewalt durchsetzen müsste, sondern eine Lösung, bei der alle sagen, ja, genau so machen wir es und dann haben wir ein gutes Ergebnis. Die finden wir nicht. Die deutsche Sprache hat ein tolles Wort, das habe ich am Anfang vom Gottesdienst schon einmal benutzt. Das leihen sich sogar die englischsprachigen Länder gerne mal aus. Weltschmerz. Ich zitiere einmal von Wikipedia. Was ist Weltschmerz? Weltschmerz ist ein Begriff für ein Gefühl der Trauer und schmerzhaft empfundener Melancholie, dass jemand über seine eigene Unzulänglichkeit empfindet, die er zugleich als Teil der Unzulänglichkeit der Welt, der bestehenden Verhältnisse betrachtet. Der Weltschmerz geht oft einher mit dem Pessimismus, Resignation oder Realitätsflucht. Das deutsche Wörterbuch von Jakob und Wilhelm Grimm benennt Weltschmerz als eine tiefe Traurigkeit über die Unzulänglichkeit der Welt. Vielleicht kennen Sie diese Symptome auch. Resignation, aufgeben. Ja, was sollen wir schon machen? In Israel, da wird es nie eine Lösung geben. Wenn die Chinesen nicht mitmachen, dann brauchen wir beim Klimawandel gar nicht weiter erst anfangen. Da brauchen wir nicht mal mit anfangen. Das ganze Leben hat sowieso keinen Sinn. Die Guten sterben alle viel zu früh. Resignation oder Realitätsflucht. Also vielleicht sind diese ganzen Superheldenfilme ja ein Symptom unserer Zeit. Superheldenfilme gab es früher auch schon, aber so erfolgreich waren die nie. Ich habe vor der Predigt nochmal nachgeguckt. Unter den 10 erfolgreichsten Filmen aller Zeiten, inflationsbereinigt, muss man sagen, befinden sich 4 Superheldenfilme und 4 Science-Fiction-Filme. Also irgendwelche Filme von fremden Welten, die irgendwie anders sind. Der einzige Film unter den Top 10 erfolgreichsten Filmen, der, ich sag mal, ein bodenständiges Drama erzählt, das wahre Leben, ist Titanic. Echte Menschen kommen davor und ein echtes Unglück. Ansonsten sind wir mit Avatar oder Star Wars auf fremden Planeten oder mit den Superhelden bei irgendwelchen Leuten, die das Ruder rumreißen können. Als der Krieg in Israel losging, da war mein erster klarer Gedanke, an den ich mich so erinnern kann, Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Nun weiß ich auch, dass Israel selber kein Unschuldslamm ist und ich weiß, dass die Menschen im Gazastreifen leiden. Aber ein terroristischer Überfall mit über 1000 Toten, das hat mir wirklich die Sprache verschlagen. Und es hat mich zurückgeworfen in diesen Weltschmerz, in den ich mich jeden Abend wieder reinflüchte, weil ich irgendwie Tagesschau, Spiegel Online oder sowas aufrufe und jedes Mal denke, oh mein Gott, Kyrie eleison. Theologisch redet man in solchen Fällen gerne von der sogenannten gefallenen Welt. Also eine Welt, die nicht der Garten Eden ist, wo Gott und Mensch in einem wunderbaren Verhältnis miteinander leben. Im Garten Eden, wo das Leben sprudelte, wo Frieden war, und zwar Shalom. Also nicht nur eine Waffenruhe, sondern ein gutes Miteinander. Nicht so in der gefallenen Welt. Hier rückt der Shalom in eine weite Entfernung. Und er wird irgendwie zu einer Art Utopie. Utopie ist ein griechisches Wort und das meint ein Nichtort. U heißt nicht, Topos ist der Ort, ein Nichtort, ein Ort, den es nicht gibt. Shalom, echten Frieden gibt es nicht. Bis dann Jesus kam und Menschen in seiner Nachfolge sich einfach schlichtweg weigerten, diesen Satz zu sagen, es gibt keinen Frieden. Sondern die sagten, Jesus ist unser Friedefürst. Er ist der, der ein neues Eden schaffen kann. Und in seiner Auferstehung hat er gezeigt, dass diese Welt nicht alles ist, sondern dass da noch ganz viel kommt. Und er hat gezeigt, dass Gott Sachen reparieren will. Ungerechtigkeit, also Jesus wurde ja zu Unrecht gequält und getötet, wird mit Gerechtigkeit belohnt. Tod wird zu Leben, Hass wird zu Liebe, Feinde können Freunde werden. Paulus, auch so ein bekanntes Beispiel, ist ein Verfolger der Christen gewesen. Der fand das überhaupt nicht gut, was die Christen gemacht haben, dass sie davon irgendwie jemandem erzählt haben, der tot war und wieder lebte und so weiter. Eventuell war Paulus sogar für den Tod einiger Christen verantwortlich. Später wurde er Missionar der Liebe Gottes. Ein lebendiger Beweis, dass es wirklich Hoffnung für alle gibt. Vom mutmaßlichen Mörder zu einem Menschen, der sich für die Liebe Gottes einsetzt. Und dieser Paulus, der geht sogar noch einen Schritt weiter. Und er sagt, es gibt eine Hoffnung für die ganze Welt, nicht nur für mich oder für dich. Dieser Weltschmerz, von dem ich gesprochen habe, das ist kein neuzeitliches Phänomen, das gab es, glaube ich, schon immer. Paulus kannte ihn auch schon, ganz bestimmt aber auf eine andere Art und Weise als wir heute. Aber ich stelle mir das vor, so im ersten Jahrhundert nach Christus, 50 nach Christus oder sowas. Der Tod, mit dem war man täglich umgeben. Es gab eine hohe Säuglingssterblichkeit, es gab öffentliche Hinrichtungen, man fuhr so eine Straße lang, da hing irgendjemand am Kreuz, dann starb man, weil irgendjemand einen faulen Zahn hatte. Man war täglich umgeben von Tod. Die Schere zwischen Arm und Reich damals war wesentlich weiter auf, als sie es heute ist. Es gab die reichen Leute, die reichen Römer und es gab ganz, ganz, ganz viele arme Leute. Es gab ein unterdrückerisches System der Römer und es gab Aufstände dagegen, auch in Israel. Juden, die sich gegen die Römer auflehnten und die blutig niedergeschlagen wurden. Ich glaube, Paulus kannte Weltschmerz. Und es gibt eine Stelle im Römerbrief, da wächst er, ich würde sagen, mit seiner Hoffnungsbotschaft über sich hinaus. Und mich trifft das irgendwie in meinem Weltschmerz. Ich lese das mal vor, das steht in Römer 8, das ist der Predigttext für heute. Paulus schreibt, ich bin überzeugt, das Leid, das wir gegenwärtig erleben, steht in keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit, die uns erwartet. Gott wird sie an uns offenbar machen. Die ganze Schöpfung wartet doch sehnsüchtig darauf, dass Gott die Herrlichkeit seiner Kinder offenbart. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings nicht durch eigene Schuld. Vielmehr hat Gott es so bestimmt. Damit ist aber auch eine Hoffnung verbunden. Denn auch die Schöpfung wird befreit werden aus der Sklaverei der Vergänglichkeit. Sie wird ebenfalls zu der Freiheit kommen, die Gottes Kinder in der Herrlichkeit erwartet. Wir wissen ja, die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt vor Schmerz wie in Geburtswehen, bis heute. Und nicht nur sie. Uns geht es genauso. Wir haben zwar schon als Vorschuss den Geist Gottes empfangen, trotzdem seufzen und stöhnen auch wir noch in unserem Inneren. Denn wir warten ebenso darauf, dass Gott uns endgültig als seine Kinder annimmt. Dabei wird er auch unseren Leib von der Vergänglichkeit erlösen. Denn wir sind zwar gerettet, aber noch ist alles erst Hoffnung. Und eine Hoffnung, die wir schon erfüllt sehen, ist keine Hoffnung mehr. Wer hofft schließlich auf das, was er schon vor sich sieht? Wir aber hoffen auf etwas, das wir noch nicht sehen. Und darum müssen wir geduldig warten. Langer Text, steckt sehr, sehr viel drin. Wenn Paulus schreibt, dann ist das immer sehr, sehr dicht. Worauf ich hinaus will, Paulus schreibt, die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt vor Schmerz wie in Geburtswehen. Paulus sagt also, dass es mit meinem Weltschmerz nicht nur bei mir so ist, sondern dass es der ganzen Schöpfung so geht. Pflanzen, Tieren, anderen Menschen, alles ächzt. Alles leidet in dieser gefallenen Welt. Und alles hofft auf einen Reboot, auf einen Neustart. Wie bei diesen Superheldenfilmen. Irgendwie alles verfahren. Es wäre doch schön, wenn man mal noch neu anfangen könnte. Aber Paulus macht auch klar, wir haben an Ostern einen Vorgeschmack bekommen. Und den Beweis, es gibt einen Neuanfang. Und dass wir den Geist Gottes bekommen haben, nennt Paulus schon einen Vorschuss. Das ist so, wie wenn man es schon eine Eintrittskarte hat, aber manchmal muss man sich noch lange gedulden, bis das Konzert dann endlich stattfindet. Aber die Karte, die hat man ja immerhin schon mal. Und es bleibt die große Frage, wann? Und das ist keine ganz unwichtige Frage. Also wenn ich eine Karte für ein Konzert habe und das Konzert morgen ist oder in 2 Jahren, das ist ein Unterschied. Und genau diese Frage wird Jesus ja auch gefragt in diesem Evangeliumstext. Wann kommt denn das Reich Gottes? Jesus, muss man sich vorstellen, er zieht die ganze Zeit durch Israel und erzählt vom Reich Gottes, vom Frieden, von Gerechtigkeit und Liebe. Und dieser Pharisäer, der hat es erfasst. Wann denn? Jesus antwortet jetzt gar nicht so richtig auf die Frage. Ich weiß nicht, vielleicht weiß er es selber nicht. Er macht tatsächlich noch ein anderes Beispiel. Er sagt, es wird vorkommen, dass ihr jetzt denkt, jetzt kommt es. Ich glaube, jetzt kommt es. Und es wird immer mal wieder Leute geben, bei denen es so wirkt, als würde es kommen. Und Jesus warnt, lauft diesen Leuten nicht nach. Denn wenn das Reich Gottes kommt, dann werdet ihr es nicht übersehen können. Er vergleicht das mit einem Blitz, der den ganzen Himmel hell macht. Finde ich einen sinnvollen Tipp von Jesus, gerade wenn man auf die Geschichte guckt. Sei es nun Hitler oder Martin Luther oder Steve Jobs oder Napoleon oder vielleicht Paulus selbst. Es gab immer Leute, die sind durch die Zeit gelaufen und haben gedacht, der wird uns retten, wenn ich diesem Kerl folge. Und davor warnt Jesus. Bei Martin Luther bricht das Reich Gottes nicht an. Damals im Dritten Reich haben Leute gedacht, mit Hitler bricht es an. Andere haben gedacht, mit Napoleon oder wenn Steve Jobs uns allen dieses neue iPhone verkauft, dann. Davor warnt Jesus. Es gibt natürlich tolle Menschen und nicht so tolle Menschen. Also ich wollte jetzt nicht so doll nebeneinander stellen. Wenn das Reich Gottes kommt, dann wird vieles nicht mehr so sein, wie es war. Und Jesus und Paulus denken hier übrigens nicht über ein Leben nach dem Tod nach. Der Himmel oder sowas, ne? Das denken wir ja meistens, ist irgendwie im kulturellen Gedächtnis. Kann sein, dass es das auch gibt, will ich gar nicht sagen. Aber bei Paulus und bei Jesus geht es um die Hoffnung auf einen Neustart. Und zwar einen Neustart für diese Welt. Der englische Theologe N.T. Wright, der spricht immer von einem Life after death. Also einem Leben, nach dem Tod. Dann wird diese Welt verwandelt. Und auch die Autoren der Bibel, da kann man eigentlich durch alle Bücher durchblättern, sind davon überzeugt, dass Gott alles neu machen wird. Diese Erde wird er neu machen. Wir landen nicht irgendwo anders. Das hier wird neu und repariert. Und wir sind dabei. In der Taufe sind wir Gottes Kinder. In Jesus Christus dürfen wir gewiss sein, dass wir dazugehören. Zu der Zukunft ohne Weltschmerz. Paulus schreibt am Ende, denn wir sind zwar gerettet, aber noch ist alles erst Hoffnung. Wir hoffen aber auf etwas, das wir noch nicht sehen, darum müssen wir geduldig warten. Und ehrlich gesagt, warten ist nicht immer schön. Aber warten kann auch mit Vorfreude verbunden sein. So wie eben auf ein Konzert, wenn man die Tickets schon in der Hand hat. Warten, wenn es mit Hoffen verbunden ist, kann ganz anders sein. Ich selber bin diese Welt manchmal wirklich leid. Also oft genug, das ist jetzt noch keine suizidalen Tendenzen hier, oft genug freue ich mich wirklich an der Welt, aber manchmal bin ich diese Welt wirklich leid. Und manchmal denke ich wirklich, Neustart, das wäre dran. Und ich glaube, darauf zu warten, ist tausendmal entspannter, wenn man weiß, ich werde dazugehören und ich werde es erleben. Dieses Reich, wo es keinen Weltschmerz gibt, keine Tränen. Dieses Reich Gottes, des Friedens, in dem viele Dinge für mich wahrscheinlich Wunder sein werden, also eine Welt ohne Nahostkonflikt, wir werden sehen. Amen.